Ja, einen wunderschönen guten Morgen für die, die mich nicht kennen, also heute zum ersten Mal vielleicht da sind. Ich bin der Tobi, bin Pastor hier in der Gemeinde, also eigentlich einer der Pastoren. Wir haben mittlerweile zwei Pastoren, das finde ich sehr schön. Und ich finde es schön, dass die Bude voll ist und dass wir miteinander uns um, ja, ich sag mal, ein wichtiges Thema kümmern können heute. Und wir haben das mal so genannt, dass wir eine Serie machen, Friedensjäger. Und Menschen, die irgendwo so auch so ein bisschen kirchlich sozialisiert sind, wissen, da gibt es so eine Jahreslosung. Das ist irgend so eine graue Eminenz, also irgendwelche Menschen im fernen Osten, also irgendwo im Sächsischen, glaube ich. Also die suchen da so eine Los halt so für das Jahr. Und da kam raus, ja, jagt dem Frieden nach. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, Friedensjäger, es wäre cool, sich mal Gedanken zu machen, das aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und deswegen sind wir heute im dritten Teil, Frieden mit den anderen. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, was bedeutet oder was ist der Vers eigentlich, in unserer Beziehung zu Gott, Frieden mit Gott zu haben. Dann war der Raimund vor zwei Wochen hier und hat was erzählt über Frieden mit sich selber. Also so, wie können wir mit uns selber im Shalom, im Frieden sein. Und heute soll es gehen mit den anderen. Und ich wurde auch schon angesprochen, das ist ziemlich dicht am Thema. Tobi, hast du eine Macke? Was ist los mit dir? Ja, was ist in deiner Nase? Ja, das war heute Morgen die häufigste Frage, gar nicht. Es ist jetzt konkreter als, wie geht's dir? Ja, also, was hast du gemacht? Ja, oder so nur ein Zeichen, ja. Zeichenhandlung ist auch wichtig manchmal. Auf jeden Fall, ich kann sagen, jetzt hat was mit Konflikten zu tun. Ich wollte es praktisch umsetzen, ja. Aber es war eher der Konflikt mit der Glastür bei Kaufland, ja. Und vielleicht ist eine Lehre, ich sollte nicht so spät abends dorthin gehen, es war schon dunkel. Ich war echt unkonzentriert, ja. Und bin einfach zielstrebig auf diese Tür, die immer aufgeht, hin, ja. Aber es ist mir bewusst geworden, dass sie nicht auf war, ja. Die hatten auch keine Vögel hingeklebt, wie sonst eigentlich für die Anfänger üblich ist, ja. Aber auf jeden Fall, es hat einen Schlag getan. Ich habe gespürt, au, oh, die Tür war nicht offen, ja. Aber als das Bomben gemacht hat, ist die Tür aufgegangen, ja. Und ich habe auch schon, ich habe am Mittwoch schon mal gebeichtet in der Jesus-Eige, da war es noch frischer, ja. Ja, ausgeweiteter, jetzt wird es färblich anders, ja. Aber ich wollte nur sagen, ich habe auch schon Fehleranalyse betrieben. Ich glaube, ich bin, da gibt es ja diesen Sensor da oben, und ich glaube, ich bin zu schräg angelaufen. Also merkt euch das, ja? Wenn ihr auf solche Türen zugeht, prägt es euch ein, sagt, euer Pastor hat selber erlebt, erfahren, ja? Geht direkt auf die Türen zu, ja? Und das Sicherste ist, nehmt den Einkaufswagen. Das ist wirklich Hammer, ja? Das ist ein Airbag aus Metall. Habe ich nicht gemacht, ja? Ich bin meistens jemand, der geht immer ohne Einkaufswagen und mitten im Einkauf, denke ich, hätte ich einen Wagen holen sollen. Ja? Aber das Coole ist, da gibt es so Kartons, die weggeschmissen werden. Seid ihr da auch Profis? Und dann nimmt man erstmal den. Ich habe auch schon während dem Einkauf gewechselt, weil ich gemerkt habe, es reicht nicht. Ja? Neuen Karton, paar Büchsen raus woanders. Okay, wir kennen uns aus. Ja? Also ich merke schon, ja. So, aber wir sind ja bei dem ernsten Thema. Frieden mit den anderen. Und wir gucken uns nochmal diese Jahreslosung an. Die heißt nämlich, suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe damals schon gesagt, vor drei Wochen, glaube ich, war das, da Frieden, da steht dieses Wort Shalom. Und Shalom hat so eine Fülle von Bedeutung. Es ist nicht nur irgendwie, da streiten wir halt gerade nicht, sondern es ist der Segen Gottes, ja. Und den sollen wir suchen. Letztlich, es geht um die Nähe Gottes, die wir suchen sollen. Aber diese Nähe Gottes soll auch Auswirkungen haben. Und ich glaube, David meint es durchaus aktiv. Ja, such Frieden, den Ausgleich. Da, wo Konflikte sind, ja, vielleicht mal eine Friedensdemo bei Kaufland irgendwann, Glas, Türen auf, keine Ahnung, ja, was Praktisches. Gut. Aber da können Hauskreise weiter drüber nachdenken. Wir machen ja die Serie auch so, dass ab heute Abend, spätestens morgen, sind noch ein paar weiterführende, vertiefende Fragen, die ich mir noch zu meiner Situation überlege. Also, ich bringe die da noch, ja, so. Also, ich habe mal so genannt, wir wollen in drei Schritten durchgehen. Das erste ist mal unser Platz im Zwischenraum. Und damit meine ich unsere Position letztlich, wir sind ja nichts anderes als Krustentiere. Also das heißt, wir leben auf dieser Erdkruste. Das ist unser Lebensraum, wir sollten nicht in der Luft rum, also nur manchmal mit technischen Hilfsmitteln geht es. Aber eigentlich sind wir auf dieser Erdoberfläche, das ist unser Platz. Man kann es auch geistlich sehen. Unser Platz, ja, ist zwischen Himmel und Erde. Da stehen wir. Man kann sich auch fragen, warum sind wir noch nicht alle im Himmel? Wir wollen doch Jesus nachfolgen, wir lieben ihn. Und da denke ich manchmal, wahrscheinlich noch nicht, weil er hat noch was vor mit uns. Jetzt, hier. Ja, wir leben in einer zerrissenen Welt, Zerrissenheit, wir spüren es, wir leiden an dieser Welt auch, verstehen nicht, warum manche Dinge passieren. Dabei haben wir so fest gebetet, vertraut. Warum muss Gott es so machen? Wir wissen es nicht. Wir stehen manchmal mit offenem Mund da. Und wir stehen auch manchmal mit offenem Mund da in Konflikten. In inneren Konflikten, in äußeren Konflikten. Heute soll es mal um die Konflikte mit anderen gehen. Ich nenne es mal Unfriede und Konflikte sind sozusagen fast normale Begleiter. Es gibt viele Gemeinden, die sagen, nein, in der Gemeinde gibt es keine. Ja? Oder es darf zumindest nicht sein. Psst. Verlass die Gemeinde, damit wir keine Konflikte haben. Ja? Kann man auch so sehen. Ja? Gab es hier auch mal. Haben Leute Stress miteinander gehabt? Haben gesagt, auch wenn man den einen rausschmeißen würde, ist schon jetzt fast 20 Jahre her. Wenn man den einen rausschmeißen würde, hätten wir mal wieder Frieden. Ich bin froh, dass der Leitungskreis damals den langen Weg gegangen ist, nämlich die Versöhnung zu suchen zwischen diesen Menschen, die gestritten haben. Es hat lang gedauert. Viele haben den Kopf geschüttelt, sagen, hey, es gibt doch schnellere Lösungen. Ja? Aber der Weg der Versöhnung ist lang. Ja? Nachjagen. Aber ich will nur sagen, ja, Unfriede und Konflikte sind normale Begleiter unseres Lebens. Die Bibel ist voll davon. Denn das ganze Neue Testament, wenn man es sich genauer mal anschaut, die Briefe und so, ist ja eigentlich nur Problemlösemanagement. Denn diese Fragen, die behandelt werden, sind oft Antworten auf konkrete Herausforderungen in Gemeinden. Weil es eben nicht so rund lief. Ein Beispiel. Zum Beispiel, es gibt auch werdende Eltern, also wenn ihr noch Namen sucht, ja, sind zwei schöne hier im Angebot, Evodia und Syntyche. Das wär, also wenn ihr was Schlechtes wollt für die Zukunft eurer Kinder, nehmt ihr vielleicht. Nein, aber ich finde die Namen schon krass. Syntyche, das klingt wie Chemieunterricht irgendwie. Okay, aber lassen wir das. Also Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, sagt Paulus. Und er schreibt das öffentlich in einem Brief. Ja? Er ermahnt diese beiden, dass sie eines Sinnes seien. Nicht so, weil sie sagen, und seid noch mehr eines Sinnes. Sondern das heißt, die haben gestritten. Die haben Stress gehabt miteinander. Vielleicht haben sie sich verkracht über irgendeine Sache. Oft sind es so geistliche Themen, die angeblich so krass da sind. Oft sind es auch persönliche Probleme, die wir miteinander haben. Noch was. Galater 5, Vers 15, das ist noch sehr krass umschrieben. Also wenn man sowas mal öffentlich schreiben muss, ist schon sehr krass. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, davon waren Gemeindeversammlungen scheinbar geprägt. Hier nicht, ja? Ich sehe schon, wie manche jetzt. So sagt er, seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werde. Also ist ein bisschen Ironie auch drin. Ja? Aber letztlich beschreibt er Stress, Konflikte in Gemeinden. Das ist normal. Heißt natürlich nicht, dass wir sagen, ja, na, dann ist ja nicht so schlimm. Ja? Wir reden ja auch über andere Gemeinden. Alles, was wir heute machen, ist Theorie. Ja? Wir bereiten uns vor auf den Fall, falls es mal kommen sollte. Ein Konflikt. Ja? Und was machen wir jetzt? Da steht ja im Raum der Konflikt. Wir gehen mal um, begrüßen wir ihn und sagen mal Hallo, da draußen ist die Tür. Okay, wir gucken also ein bisschen an. Und ich sag mal, manchmal ist ja auch so, dass biblische Texte einladen zur einfachen Lösung. Den habe ich gefunden. Ja. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden? Ist mir halt nicht möglich. Ja. Man könnte es ja fast so verstehen. Ja. So ein bisschen, also wenn es, ey, nee, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber wenn es möglich ist, guck mal, vielleicht. Ja. Aber hätte man Paulus falsch verstanden. Denn in dem ganzen Kontext ist eigentlich ziemlich hart und sagt, hey, nach Möglichkeit, es beschreibt letztlich nur, dass wir alles manchmal einsetzen können, dass wir Konflikte versuchen, aus dem Weg zu räumen. Aber da können zwei Parteien dazu. Tu du das Deine, für die anderen kannst du nicht die Verantwortung übernehmen. Der andere muss auch zustimmen. Versöhnung geht nur zu zweit. Stress auch nur zu zweit. Gut. Das heißt also, wir wollen nicht den einfachen Weg gehen, sondern ich glaube, dass wir das in der Bibel finden und das Neue Testament ist voll davon. Es möchte uns, und wahrscheinlich muss die Bibel uns daran erinnern, die Schreiber, die Autoren der Bibel, weil wir Menschen scheinbar so sind, und da verlassen wir vielleicht so ein bisschen theoretische Basis, nämlich wir sind vergessliche Menschen. Vor allem, wenn wir im Konflikt sind. Bei allen anderen Konflikten, die ich beobachtet habe, ist es, da sollten die mal Frieden schaffen. Mein Konflikt ist ein anderer. Ja? Da bin ich nämlich persönlich betroffen. Okay? Das ist was anderes. Aber Gott fordert uns darauf, dass wir Menschen sein sollen, die dem Frieden nachjagen. Wir finden auch dazu einige Stellen. Hebräer 12 im Petrusbrief finden wir fast die Jahreslosung nochmal wiederholt. Auch hier. Jagt dem Frieden nach. Das heißt, die sind natürlich die Schreiber des Neuen Testamentes merken, das ist eine Linie, die sich durchzieht vom Alten Testament bis ins Neue hinein, bis ins Leben von Jesus, dass er sagt, davon ist das gesamte Wort Gottes inspiriert. Es geht um diesen Shalom Gottes, den wir aber nicht nur konsumieren sollen für uns, sondern dass er sich ausbreiten möge. Deswegen jagt dem Frieden nach, mit jedermann, also nicht nur mit deinem Bruder und engsten Bruder und Schwester in deiner Familie oder so, sondern mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Boah, das ist ziemlich harter Tobak. Wenn du unversöhnlich bist und nur auf deinem Standpunkt bleibst, könnte es sein, dass Gott nicht unbedingt glücklich ist darüber. Wir beten es im Vater unser. Herr, vergib uns die Schuld, wie auch wir vergeben. Da beten manche dann nicht so laut mit oder so, ja. Aber das ist eine Bedingung. Wie kannst du den Frieden Gottes wollen, die Versöhnung, aber sie selber nicht gewähren? Jesus ist ja ziemlich knallhart in diesem einen Gleichnis, wo er sagt, dass einer hat die Gnade erfangen, also riesige Schuldenberg erlassen, aber ich bin pingelig bei anderen. Das Wort Gottes fordert uns heraus. Matthäus, da sagt Jesus und sagt, boah, die Menschen sind glücklich zu schätzen, die werden Leben haben, die werden erleben, dass Gottes Frieden real ist, nämlich die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wow, Frieden stiften. Wir wollen uns also diese Herausforderung stellen, zu sagen, was bedeutet es, Friedensstifter zu sein? Ich möchte meinen zweiten Punkt bringen, der heißt nämlich, unser Auftrag ist Konfliktmanagement. Und Konfliktmanagement heißt, dass ich mir erstmal bewusst mache, in was für eine Welt lebe ich, in was für eine Situation lebe ich. So. Das heißt, die erste Frage wäre ja, was sind eigentlich Konflikte? Ja. Jetzt guckt er mich an, ne? Kennt er nicht, ne? Da kann man überlegen, aber ihr habt vielleicht schon mal welche gesehen. Nein, die Frage wäre, wie würdet ihr versuchen, in kurzen Worten zu beschreiben, was ist ein Konflikt? Könnt ihr mal die Köpfe zusammenstrecken? Macht mal eine Kurzdefinition. Verschreiben Sie auf Wikipedia, ändern das ab, was wir da finden. Tut mir leid, wir machen manchmal in Gottesdienst sowas, wir reden dann. So. Gibt es ein paar Ideen? Ja.
Wir haben eine Meinungsverschiedenheit, aber dann meinte Janne, das reicht dann nicht. Ich kann ja auch verschiedene Meinungen sein und mich gut verstehen und tolerieren.
Okay.
So eine Verletzung, so ein Zorn, irgendwas Negatives muss dazu.
Okay. Okay. Also nicht nur eine Meinungsverschiedenheit ist ein Konflikt, es ist vielleicht ein sachlicher Konflikt, aber irgendwo hat es nochmal eine tiefere Ebene. Okay, weitere Ideen.
Ein Unfrieden über eine Situation.
Unfrieden über eine Situation, ja. Kannst du einen Konflikt mit Gott haben, ja, das ist richtig, ja.
Es gibt keinen Kompromiss.
Oh, wenn es keinen Kompromiss geht, ja. Mhm. Ja.
Fehlende Kommunikation.
Oh, fehlende Kommunikation, ja. Kommunikation kann manches nochmal bam verändern, ja. Ich habe mal was mitgebracht, ganz locker und übersichtlich. Also das war bei Wikipedia, was ich gefunden habe. Von einem Konflikt, lassen wir das Lateinische mal weg, ja, spricht man, wenn Interessen, Zielsetzung oder Wertevorstellung von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erscheinen. Dabei lässt sich zwischen der Konfliktstruktur den Konflikt begleitende Gefühle, das immer auf dieser tieferen Ebene, ja, zum Beispiel Wut und dem konkreten Konfliktverhalten, also wenn es richtig in Aggression reingeht, unterscheiden. Also wir stellen fest, erstmal, es ist irgendwie komplex. Ja? Weil wenn es nicht komplex wäre, hätten wir weniger Stress mit Konflikten. Ja? Von daher finde ich super spannend zu sagen, ja, das ist irgendwie Meinungsverschiedenheiten, aber es kann auch manchmal sein Verletzung, Unmut über Situationen, über das Verhalten vielleicht von anderen. Weil man merkt, boah, das wird ja riesig auf einmal. Man merkt, irgendwo ist man vielleicht beteiligt, Täter, Opfer. Krass, also von daher ist vielleicht die Herausforderung Nummer eins ist erstmal, dass wir unsere Positionen klären. Und mit Position klären meine ich, bin ich ein Beteiligter in einem Konflikt? Macht's schon mal schwer. Kann ich Täter sein, ich kann Opfer sein, aber ich bin beteiligt irgendwie, Teil des Konflikts. Das heißt, wenn der Konflikt gelöst werden soll, bin ich irgendwo dann mit im Spiel. Es gibt dann noch, ich nenne es mal Betroffene. Es gibt manchmal Konfliktparteien und Menschen in direkter Nähe, die sind irgendwo unweigerlich mit hineinbezogen. Wenn ein Ehepaar einen Konflikt hat, werden die Kinder es merken. Vielleicht nicht immer. Aber spätestens, wenn Beziehungen auseinandergehen, Kinder merken das, kriegen das mit. Wir kriegen es mit, wenn Familien sich streiten. Ist ja in manchen Gemeinden so alteingesessene Strukturen. Da, jetzt kann man mal drüber reden, ja, weil wir es jetzt nicht so haben. Aber ich weiß, eine Gemeinde, das ist ein guter Freund von mir, Pastor, der sagt, da gibt es seit Jahrzehnten einen Konflikt. Problem ist, man weiß gar nicht mehr, warum unbedingt. Aber die eine Sippe gegen eine andere. Familien, vielleicht geht es um Macht, man weiß es nicht so. Aber ich kann auch Beobachter sein im Konflikt. Kennt ihr das? Wir beobachten. Und dann sagen wir mal, oh, das sollte mal jemand was machen. Ja. Wir beobachten in unserer Gesellschaft Konflikte. Es gibt strukturelle Konflikte. Dass wir Luxus haben und Lebenswohlstand haben, hat oft zu tun, dass unser weltweites Wirtschaftssystem mit Konflikten operiert. Dass wirtschaftliche Interessen im Hintergrund stehen. Und eigentlich, wenn wir sagen, wenn wir genauer hinschauen, zu genau will ich auch nicht beobachten. Und jetzt ist natürlich die Frage, gebe ich mich in sowas rein? Wie gehe ich damit um? Und jetzt wäre das sehr komplex. Und wir machen ja vertiefende Geschichte noch. Ja? Also wen es interessiert, guckt auf unsere Homepage dann. Da können wir nochmal hinschauen. Und ich will versuchen, so eine kleine Matrix zu machen. In den verschiedenen Schattierungen, ob ich Beteiligter bin, Betroffener bin oder bin ich nur Beobachter. Und dann könnte es sein, im persönlichen Bereich, in meiner Familie, in der Gemeinde, in unserem Dorf, in unserem Ort, in der Gesellschaft, Strukturen. Boah, das wird riesig. Ja? Ich sage gleich, wir werden nicht alles lösen können. Aber vielleicht könnte der Bibeltext uns herausfordern, manchmal eben nicht nur Beobachter zu bleiben, sondern es wieder an unser Herz zu lassen. Das heißt, ich möchte als nächstes reden auch über Fluch und Segen von Konflikten. Weil nicht jeder Konflikt, Meinungsverschiedenheit, also andersrum, muss ich sagen, Frieden ist nicht nur, pscht, es gibt's nicht, per Definition. Sonst könnte sein, dass es heilsamer ist, einen Konflikt auch mal anzusprechen, auszutragen. Aber wiederum kann man keine pauschal sagen, nicht jeder Konflikt ist es vielleicht wert, ausgefochten zu werden. Das muss man sich überlegen. Und oft geht es um Kleinigkeiten, Ehrverletzungen, wo wir irgendwie angetriggert sind und dann auf einmal um uns schlagen. Also auf einmal sind wir beteiligt. Ich glaube, die Bibel will uns auffordern und sagen, überleg dir, warum du etwas machst. Und deine Grundmotivation sei, jage dem Frieden nach. Was bedeutet es als Beteiligter im Konflikt, wenn ich das lese und höre? Jage dem Frieden nach. Ja, sollen die doch machen. Hast du Freunde, die dich in Frage stellen dürfen? Und für die Beobachter, wenn es in deinem näheren Umfeld passiert, vielleicht hast du die Vertrauensbasis, dass du etwas ansprechen kannst und darfst. Wie gesagt, nicht jeder Konflikt ist schrecklich. Manchmal ist es gut, es auch anzusprechen und zu benennen. Ein guter Freund von mir hat mir die Geschichte erzählt, als wir über das Thema gesprochen haben. Ich habe gesagt, boah, das passt, ja, das erinnere mich so ein bisschen ähnlich, was manchmal bei uns. Der hat ein Zeltlager geleitet, ja. Ich nenne ihn jetzt mal Frank. Ja? Und dann hat er gesprochen, ah, da war so ein Säckel. Also ich nenne jetzt die Geschichte Frank und der Säckel. Ja? Also das heißt, die haben ein hartes Zeltlager gehabt. Da musste an dem Tag alles abgeräumt werden, aufgeräumt werden und so weiter. Die Leute waren durch, weil sie waren auch alle müde. Aber Säckel ging es nicht schnell genug. Und hatte die Mitarbeiter zur Sau gemacht. Und Frank hat es gesehen und hat gesagt, das kann nicht sein. So geht man nicht mit Mitarbeitern um. Und dann ist er hingegangen und hat es versucht anzusprechen. Dann, boah. Jetzt kann man das zurückführen, hat wenig geschlafen und alles schwierig. Aber hat gesagt, auf einmal war etwas auf diesem Lager und alle haben es mitgekriegt. Es war wie eine bleierne Decke, die sich auf die Gemüter gelegt hat. Da war auf einmal ein Konflikt. Und keiner hat mehr drüber geredet jetzt. Alle, jeder hat weitergemacht, sein Ding. Und dann hat Frank gesagt, zum Glück ist Säckel nicht nur Säckel gewesen, sondern er ist irgendwann gekommen und hat mit Frank gesprochen, hat gesagt, du, wenn wir das jetzt nicht klären, wird es hier nichts mehr. Und Frank hat im Nachhinein gesagt, er hat gesagt, das hat so eine Dynamik freigesetzt, als die gesagt haben, okay, das war nicht in Ordnung und so hin und her. Und die haben das ausgesprochen, hat gesagt, das hat eine Befreiung gegeben und es hat die Stimmung komplett verändert. Ich will nur sagen, manchmal ist es gut, die Dinge anzusprechen. Es befreit, zumindest wenn sie benannt werden, Kommunikation. Und vielleicht gibt es auch einen Weg, dass wir sagen, wir haben nicht immer eine Meinung. Wir haben verschiedene Meinungen über Dinge, über Theologie, über verschiedene Sachen. Aber wir können einander stehen lassen. Wir haben es ausgesprochen. Müssen wir immer einer Meinung sein? Ich denke nicht. In den Grundfragen des Glaubens schon, wenn wir es mal auf Gemeinde beziehen. Also Segen und Fluch. Also nicht jeder Konflikt ist schlecht. Ein Konflikt kann mich sogar weiterbringen. Ich kann lernen dadurch. Anderer Freund, der ist gerade Jungunternehmer und hat gesagt, das letzte Jahr, das hat mich so vorwärts gebracht. Ich hatte voll radikale Konflikte, ja? Voll Stress in der Firma gehabt. Und er musste sich profilieren, hinzustehen, hat gesagt, ich bin gereift als Persönlichkeit. Nicht jeder Konflikt ist nur schlecht. Trotzdem müssen wir nochmal zurückschauen, nämlich es gibt auch die Konflikte, die Menschen kaputt machen und zerstören, Beziehungen zerstören. Und ich glaube, das hat irgendwas zu tun mit dem, woran wir leiden, nämlich an der Trennung von Gott, sprechen wir es an, Sünde und Schuld und diesem Ganzen, was dazugehört. David würde es so sagen, vor unserer Jahreslosung kommt ja noch ein Vorsatz, nämlich lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und vielleicht heißt lass ab vom Bösen, wenn du weißt, Strukturen, Denkweisen, vielleicht deine Motivation ist eine böse, also ist vom Egoismus geprägt, zu sagen, ich muss mich mal verabschieden von meinen Motivationen, von schlechten Motivationen, dass ich nur meinen Willen durchsetzen will oder sonst irgendwas, falls du ein Beteiligter bist. Es ist auch eine spannende Frage, wenn ich Beobachter bin, mit welcher Motivation gehe ich in den Konflikt und versuche zu helfen. Auch da, was ist mein Weg? Ist es ein guter Weg oder ein böser Weg? Geht es um mich oder geht es mir darum, dass Leben sich ausbreiten kann. Mein dritter und abschließender Gedanke, Leben aus unserer Identität. Was wir immer wieder hier auch sagen, und das ist mir wichtig, und ich merke es, in meinem Christsein brauche ich das, dass ich aus meiner Identität lebe. Und nicht nur aus etwas, was ich mir aufgebaut habe. Und diese Identität ist eine Identität, die Jesus uns schenkt, und nicht eine, die ich mir erarbeite. Manche Leute, ja, weil wir vielleicht so geprägt sind als arbeitsame Schaffer und im Schwabenland ist das vielleicht eine besondere Gefährdung gewesen, oder Deutschland, ja. Wir arbeiten und sind stolz drauf, was wir geschafft haben und das überträgt sich manchmal auf unseren Glauben. Aber christliche Identität kannst du nie dir erarbeiten, sondern sie wird dir immer nur geschenkt. Und du hast sie auch nicht verdient. Es ist die Liebe des Hirten, der hinter dem einen Verlorenen hergeht, 99 zurücklässt, weil er so eine Liebe hat für uns, für jeden von uns, dass wir einwilligen sagen, ich lasse mich beschenken, nämlich von was? Vom Shalom. Wir leben vom Shalom Gottes. Und das hat damit zu tun. Dieses Buch habe ich schon mal vorgestellt. Wer es ausleihen will, ach nee, bestellt es euch selber. Ich leihe nicht mehr so gerne Bücher aus. Die kommen manchmal auch nicht so zurück sofort. Ja? Also von daher, wer noch ein Buch hat von mir, gibt es mir zurück. Aber dieses Buch ist gut. Ja? Und da heißt es von der Ausgrenzung zur Umarmung, ist von Miroslav Wolf geschrieben, der selber in einer Konfliktsituation groß geworden, nämlich in Kroatien im Bürgerkrieg. Und hat sich gefragt, was ist die Rolle eigentlich von Christen in Konflikten? Und der Hammer ist, dass er sagt, versöhnendes Handeln, ja, als Ausdruck unserer christlichen Identität. Wir leben vom Shalom Gottes. Das heißt, die Identität, die uns zugesprochen wird, ist ja, dass er sagt, ich habe nichts mehr gegen dich. Ich weiß sehr viel über dich, aber ich verwende es nicht zu deinem Nachteil. Sondern ich verschenke mich selber, ich gebe dir alles. Du bist Kind Gottes, du erbst alles. Wir sind Versöhnte. Wir leben zutiefst aus Erbarmen, Gnade, all diese Worte, die etwas beschreiben von dem, was wir nicht uns erarbeitet haben, verdient haben, sondern es wird uns zugesprochen. Er sagt, ich habe alles gegeben. Fühl dich beschenkt und freu dich, vergiss es nicht. Und ich glaube, wenn wir es vergessen, dann leben wir einfach unser Ding. Aber ich glaube, dass Gott, warum sind wir doch hier? Ich glaube, Jesus hatte was mit uns vor. Mit jedem Leben. Nicht, dass wir die ganze Welt radikal verändern, aber an vielen kleinen Stücken. Das heißt letztlich, ja, wir leben aus dem Shalom Gottes. Er wird uns zugesprochen. Wir leben als Versöhnte. Und das darf sich ausbreiten. Ich glaube, das ist die logische Folge, die Jesus voraussetzt, wenn er sagt, ihr seid Beschenkte jetzt. Lass es raus. Verschenk diesen Frieden, den du selber erfahren hast. Jetzt weiß ich, dass das nicht einfach so passiert, oft. Ich muss mich daran erinnern. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst und alles, was wir hier so machen, eigentlich nur immer Erinnerungsveranstaltungen an viele Sachen, die wir eigentlich wissen. Also sagen, ja, ich will es neu glauben, ja. Ich lebe aus Versöhnung und dass ich nicht mehr einfach mit meinen Scheuklappen durch diese Welt renne, sondern auch nochmal wahrnehme. Und wo sind Konflikte und Gott frage, und was ist vielleicht mein Auftrag darin? Das heißt, Frieden stiften, also dem Frieden nachjagen, ist ja immer irgendwie aktiv. Dem Frieden nachjagen kann ich nicht im Sofa. Da kann ich mich inspirieren lassen, um dem Frieden nachher nachzujagen, ist klar. Ja, aber das heißt generell, das ist aktiv, das hat was zu tun mit, wow, ja, Christsein kann auch anstrengend sein. Es tut mir leid, ich muss es sagen. Nachfolge ist manchmal anstrengend. Jetzt. Ja? Aber versteht ihr, es ist aktiv und ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Zeichen zu setzen. Es wäre vermessen, wenn wir sagen, mit uns kommt die Problemlösung für diese Welt. Bäm. Wir werden es nicht schaffen. Wenn jemand was schafft, ist sowieso nur Gott durch uns. Aber dass wir nicht nur sagen, es ist mir egal, was um mich passiert. Hauptsache ich und meine Familie und Hauptsache uns geht's gut. Vielleicht muss ich auch sagen, vielleicht liegt die Berufung gar nicht mal so sehr auf den Einzelnen, sondern was bedeutet es für uns als Gemeinde? Weil wir sind ja die erweiterte Familie, wenn man so will. Uns gegenseitig zu motivieren, erinnern, helfen und vielleicht auch entscheidende Schritte zu gehen. Und für mich sind die Schritte, der erste Schritt heißt, Gott es einzugestehen, oder nee, andersrum, ja, vielleicht manchmal einzugestehen und Buße zu tun, wo wir sagen, eigentlich ist mir manchmal die Welt egal. Und die Konflikte meiner Mitgeschwister oder dieser Welt oder in unserem Ort, in unserer Stadt, es ist mir egal. Mein Leben ist schon stressig genug. Aber irgendwo ist diese Berufung da, dass wir dem Frieden nachjagen sollen, also dass wir es uns ans Herz gehen lassen dürfen, sollen. Weil wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und was bedeutet das? Und vielleicht beginnt es erstmal gar nicht, okay, dann machen wir ein neues Programm, sondern ich fange an zu beten und rechne, dass da irgendwo Gott im Spiel ist und dass er Situationen verändert und vorbereitet. Warum sollten wir sonst beten für Situationen, die uns über den Kopf wachsen? Aber auch in Konfliktsituationen vielleicht segnend hineinsprechen. Vielleicht hast du, jeder kann ja sein Leben mal kurz durchscannen. Wo sind die Konfliktlinien? Ich setze mal voraus, dass wir vor allem oft Beobachter sind. Ja. Man kriegt es mit. Hey Leute, wir brauchen in der Gemeinde gerade Gebet. Auch wir haben einen Konflikt. Jetzt fragen sie alle, was für ein Konflikt war. Ja. Man darf es vielleicht sagen, oder? Irgendwann muss man sagen, im Moment im Flüchtlingsbereich wird Omar in Zukunft wahrscheinlich nicht bei AG so in dieser Form mitarbeiten. Und das ist noch ein Konflikt. Und ich sage das ganz bewusst, weil heute Abend wird ein Gespräch stattfinden, wo es darum geht, wir wollen dem Frieden nachjagen. Es hat nicht das letzte Wort, bam, wieder. Es klappt gerade nicht. Sondern wie sieht die Zukunft aus? Für Aki, wie sieht die Zukunft aus für Omar? Das sind noch einige Gespräche zu führen. Betet für uns, dass Gott Weisheit schenkt für die Wortwahl. Und vielleicht muss ich auch was ansprechen. Du kennst dein Leben am besten. Aber mein Wunsch ist, ich sage euch nicht, jetzt, wir müssen 15 neue Aktionen jetzt machen, Projekte gleich, sondern vielleicht das erste Mal nur sagen, ja Gott, hier bin ich und das Leben ist stressig, aber wenn du es mir zeigst, öffne mir die Augen, dass ich wahrnehme und vielleicht nicht nur Beobachter bin und wenn du beteiligt in einem Konflikt bist, Gott zu sagen, ja Gott, ich gebe dir das Recht, dass du auch nochmal mich und Situation verändern darfst. Ich will nicht nur beharren auf meine Position. Ich habe dann schon viel gewonnen. Und zum Schluss möchte ich ein Zitat bringen von einem Hindu. Hindus kommen bei uns nicht ganz so oft zu Wort, von daher können wir das ein bisschen feiern. Aber ich finde, der Hindu hat eine Hammersicht auf die Sprengkraft der Bibel. Ja? Mahatma Gandhi, ja? Der hat nämlich gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, er meint die Bibel, die Bergpredigt, mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Sonst weiter nichts. Und ich finde, boah, ist fast ein prophetisches Wort. Mahatma Gandhi hat jeden Tag in der Bibel gelesen. Man kann so oder so über ihn denken. Aber ich glaube, er hat was Interessantes erkannt. Das Wort Gottes ist schon schön. Es macht mein Leben noch runder. Aber das Wort Gottes ist ein Schwert, was hineindringt in unser Leben und vor allem auch fromme Menschen verändern möchte. Und vielleicht beginnt es damit, dass mein Herz, dass ich ihm neu das Recht gebe, mein Herz weich zu machen. Wenn das passiert, ist schon viel passiert. Und deswegen lade ich euch ein, ein paar Augenblicke still zu sein und einfach auszuhalten, die Stille vor Gott. Verspricht der Heilige Geist zu dir und sagt da oder da. Geh nicht mehr einfach dran vorbei oder stell dich einer Situation, tu Buße, bitte um Vergebung, geh auf andere zu, sprich an, wo du verletzt worden bist. Und der Shalom kommt in unser Leben. Und Herr, was wir brauchen bis zum letzten Atemzug ist, dass du uns nicht in Ruhe lässt, sondern du gehst uns hinterher, du erinnerst uns, bringst dich wieder ins Spiel mit Worten, an die wir uns heute erinnert haben und schenkst, dass sie unser Herz bewegen, dass sie uns noch erreichen. Dass wir nicht nur Funktionäre im Glauben sind, sondern fruchtbarer Boden. Siehst unsere Konfliktlinien, siehst, wo wir deine Hilfe brauchen, dein Shalom in Situation, in Wegführung, inneren Frieden und äußeren Frieden. Und so gebrauche uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde in dieser Zeit, in dieser Stadt, dass wir Friedensstifter sein können. Nicht, weil wir es müssen, uns abrackern und anstrengen, sondern weil es von innen herauskommt, aber dann auch in die Aktion geht. So segne uns jeden Einzelnen.